Ja, das ist mal ein neues Lied zum Heiligen Geist, was ich sogar fast ein bisschen besser finde als manche Lieder im Gesangbuch. Das ist ja selten, meistens ist es umgekehrt, nach meiner Einschätzung. Und zwar, weil im Gesangbuch, da gibt es Pfingstlieder, da wird darum gebeten, dass Gott seinen Geist ausgießt. Dabei sagt die Schrift, dass das längst getan hat, am Pfingstfest nämlich. Ne? Während dieses Lied einfach nur sagt, wir bitten darum, dass er unter uns wirkt. Der Geist, der uns schon gegeben ist. Und das bitten wir jetzt auch für die Predigt, für die Geschichte, wenn wir uns weiter beschäftigen mit dem Buch Nehemia. Und dazu lese ich gleich, aber erstmal mache ich nochmal eine kurze Anknüpfung für die, die vielleicht noch nicht dabei waren. Es geht in der Predigtreihe um in Nehemia, dieses alttestamentliche Buch, um den Wiederaufbau Jerusalems. Wir hatten von Nehemias viermonatiger Gebetszeit gehört. So lange hatte ihn dieses bewegt, dass Jerusalem so am Boden liegt. Dann die Chance, die sich ihm öffnet, dass er seine Bitte dem König in Persien vortragen kann, dessen Mundschenk er war. Dann seine Reise nach Juda mit Begleitbriefen vom König, dass er das nun dort in Angriff nehmen darf. Wie er die Stadtmauern dann bei Nacht begutachtet, um einmal die Situation abzuchecken. Und wie er dann seine Pläne öffentlich kundtut und sagt gerade heraus, was er sich vorgenommen hat, wozu er die Vornehmen, die Ratsherren und Bürger dieser Region Juda nun bewegen will. Und das lese ich noch einmal in Anknüpfung zu letztem Mal Nehemia 2, Vers 18 und 19. Ich sprach zu ihnen, also den Ratsherren und Bürgern, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mauern Jerusalems wieder bauen, damit wir nicht weiter ein Gespött seien. Und ich sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war, dazu auch die Worte des Königs. Und sie sagten, auf, lasst uns bauen. Auf, lasst uns bauen. Und sie nahmen das gute Werk in die Hand. Herr, öffne meinen Mund, damit meine Lippen deinen Ruhm verkündigen. Amen. Liebe Gemeinde, es wundert mich überhaupt nicht, dass die Mauern Jerusalems so lange kaputt lagen und keiner mit dem Wiederaufbau wirklich beginnen wollte. Wir müssen uns das mal vorstellen, so vor unserem geistigen Auge. Da lagen Berge von Schutt. Und zwar nicht nur Ziegelschutt wie von Häusern aus der Bergarbeitersiedlung in Gera vielleicht, sondern solche Sandsteine, Riesenbrocken. Die Babylonier hatten da Feuer gemacht, viele Steine waren zerborsten, dann hatten sie die Mauern umgerissen zum Teil. Und da lag das nun alles vom Feuer verrußt und durchwachsen mit Unkraut, nicht kennt man ja, dann fangen irgendwann kleine Büsche an und dann ist das alles verwurzelt und ein Theater. Ich kriege ja schon die Krise, wenn ich dran denke, dass wir hier mal im Kirchhof, schon mal eine Ankündigung, auch am Rand aufräumen müssen, da ist so vieles durchgewachsen, das ist richtig anstrengend. Nicht? Und dann kommt ja dazu, dass die Mauern Jerusalems, wie sie da nun in Resten noch standen, auch nicht mal von einer Generation erbaut worden waren. Da hatte man immer weiter dran gebaut. Und nun lag das da alles rum und das bewegt man nicht einfach mal mit einer Schubkarre. Und die Menschen, die einen Neuanfang in Juda gewagt hatten, die waren arm. Die hatten ihre Häuser in Babylon zurückgelassen, waren wieder nach Juda zurückgekehrt und haben da einen Neuanfang gemacht. Das war schwierig. Hatten ihre Häuser wieder erbaut, bestritten ihren Lebensunterhalt so gut sie konnten. Sie sahen gar nicht die Ressourcen für einen solchen Neuanfang. Jetzt noch Mauern errichten. Und da sagten die Leute, ach da, das ist uns zu schwer. Das ist zu mühsam, die Aufgabe ist zu groß, das können wir gar nicht schaffen. Wir haben nicht die Kraft, wir haben nicht die Zeit, wir haben nicht die Mittel. Und dann sagten sie, die große Zeit Jerusalems ist eben vorbei, das kommt nicht wieder. Vielleicht stehst du ja auch schon seit langem vor einer wichtigen Aufgabe. So, eine Herausforderung im Leben, wo man merkt, ich muss das angehen, ist wichtig, aber eben halt auch zu groß, zu schwer. Du sagst, ich werde das nicht schaffen. Du findest keinen Anfang deswegen. Ich denke, die Bürger Jerusalems, die wussten schon lange, auch die Juden, die in der Umgebung wohnten, dass es nötig wäre, die Mauern zu bauen. Aber sie sahen keine Möglichkeit, haben einfach nicht den Anfang dafür gefunden. Und da sandte Gott ihnen Nehemiah. Nehemiah war bevollmächtigt vom Perserkönig, der über alles regierte, war ja nur eine kleine Provinz in diesem riesen Perserreich. War also von ganz oberster Stelle beauftragt, bevollmächtigt, hatte eine weite Reise gemacht und brachte nun alles mit, was die Leute vor Ort nicht hatten. Und sieh mal, für dein Leben mit seinen Nöten und Herausforderungen und Trümmern vielleicht, hat Gott auch schon längst einen Mann gesandt, der das Blatt wenden kann. Hat eine weite Reise gemacht, kam vom Himmel auf die Erde, gesandt von dem großen König, vom König aller Könige, vom Herrscher des Universums, von Gott gesandt, Jesus, der kann das Blatt wenden. Wo man ihn aufnimmt, wenn du ihn aufnimmst und das Werk beginnen lässt, dann tut sich was. Wenn man Jesus die Leitung übergibt, dann wird er das Problem lösen und er wird die Not wenden. Ich weiß ja nicht, was es ist, was den Einzelnen so beschäftigt hier. Es ist immer eine bunt gemischte Gemeinde da, keine Ahnung. Aber ich wollte mal mit so einem persönlichen Gedanken hineinstarten. Es geht ja immer um uns, es geht um dich, um mich. Du weißt vielleicht gar nicht, wo du beginnen sollst in deinem Leben. Da muss vielleicht viel Schutt weggeräumt werden, ich weiß es nicht. Da ist vielleicht vieles zerbrochen, da ist vielleicht viel Dreck und Unkraut gewuchert. Aber Jesus weiß das. Und seht mal, es ist ja wunderbar, diese Geschichte, dass aus den Mauerresten es wieder neu erbaut wird, nicht? Wie in der Frauenkirche. Man die alten Steine benutzt. Das ist ein schönes Sinnbild, denn Jesus kann das. Er kann aus den Trümmern eines Lebens einen schützenden Bereich schaffen. Wir hatten hier den Thorsten Hartung, ich habe das schon mal erwähnt, weil ich das immer noch so beeindruckend finde, nicht? Da ist ein Menschenleben, ein Mensch, der auf die schiefe Bahn geraten ist, tief in Schuld verstrickt, kriminell, Autoschieberei bis zum Mord, nicht? Und im Gefängnis hört er Gottes Ruf und er bekehrt sich und Gott vergibt ihm seine Sünden. Und dann wird aus den Trümmern dieses Lebens, weil er wirklich so tief gesunken war, ein Mensch, der sagt, ich kümmere mich um Jugendliche, junge Erwachsene, die aus dem Knast kommen und die keine Chance haben, in dieser Gesellschaft Fuß zu fassen, die keine Familie kennengelernt haben, jemals nie Liebe erfahren, nie Struktur im Leben. Und lebt mit ihnen gemeinsam in Frohburg, Altenburg. Ich erzähle euch keine Märchen, ihr könnt hinfahren. Könnt ihn fragen. Gott kann aus den Trümmern eines Lebens, wo so viel zerstört und kaputt ist, im Sinnbild, nicht eine Mauer, eine schützende Mauer, einen Raum schaffen, wo Segen ist, wo wieder Leben gedeiht. Wenn du also vor einer viel zu großen Herausforderung vielleicht stehst, dass etwas neu werden müsste und du weißt nicht wie, dann warte nicht auf irgendwas. Man schiebt es immer so weg bis zum St. Nimmerleinstag. Der Helfer ist schon da, von Gott gesandt. Jesus ist schon da. Sprich aber vielleicht mal mit einem Christen oder einer Christin deines Vertrauens. Man braucht manchmal Menschen, wo man sich einfach mal ausspricht, wo man die Ermutigung findet, den Zuspruch, die Fürbitte, den Segen, wo jemand vielleicht auch ganz gnädig mal die kleinen Schritte mitgeht, nicht? Wo man den Anfang selber nicht findet. Und ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, es ist eine Sache zwischen dir und Gott. Ganz allein zwischen dir und Gott. Aber es kann helfen, damit nicht immer alleine zu bleiben, sondern es mal mit anderen zu teilen, vor Gott gemeinsam vor Gott zu bringen und dann kleine Schritte zu gehen. Das ist der persönliche Aspekt. Aber es geht ja nicht nur um den Einzelnen, sondern es ist auch die ganze Gemeinde herausgefordert. Das ist auch ein Buch, das Buch Nehemia, was finde ich in großartiger Weise ein Gemeindebuch ist, ein Buch über die Kirche. Denn wir fragen uns ja auch, wenn wir in die Situation schauen, wie sie ist, wie wir eigentlich wiedergewinnen sollen in unserer Kirche. Wie sollen wir wiedergewinnen, was seit Generationen da niederliegt in unserem Land? Der Osten Deutschlands ist eine der atheistischsten Regionen überhaupt in der Welt. Hier haben zwei Diktaturen wirklich schwere Schäden angerichtet. Gottlose Diktaturen. Und wir haben jetzt den Materialismus, der so ausgebreitet ist. Wir haben den Humanismus, der den Menschen wieder an die Stelle Gottes setzt und Gott vom Thron haben will. Wir haben den Kommunismus, wir haben Darwinismus, wir haben Laizismus, jeder kann machen, was er will. Wir haben Buddhismus, es kommen immer mehr Ismen hinein, die das Leben prägen und bestimmen. Der Abbruch des Christlichen geht weiter und weiter. Von überall her kommt der Widerspruch gegen unseren Glauben. Die biblische Ethik auch, durch die das Abendland groß geworden ist, dass wir geworden sind, was wir überhaupt sind. Diese Ethik wird abgeräumt, wird offen angegriffen, aktiv bekämpft. Wie sollen wir dem überhaupt irgendetwas aktiv entgegensetzen, wirkungsvoll? Es scheint unmöglich, oder? Und noch etwas, ich hatte letztes Mal gesagt, dass die Mauern Jerusalems natürlich ein Sinnbild sind. Sie stehen für Abgrenzung. Man macht eine Mauer, damit man nach außen hin sich abgrenzt, nicht? Sonst hat man keinen Schutz. Das ist auf uns bezogen das Zeugnis der Bibel und unser Bekenntnis, was auf diesem Zeugnis gründet. Wir haben ein Bekenntnis des Glaubens. Das ist einmal formuliert worden als ein Schutzwall zur Abgrenzung all derer, die es nicht glauben. Damit man weiß in der Gemeinde, was gehört hinein und was gehört nicht zur Gemeinde. Denn wer das Bekenntnis nicht teilt, gehört nicht zur Gemeinde. Wenn aber alles einfach in die Gemeinde hineinkommt und dort sich austoben darf und die Abgrenzung nicht da ist, wird alles am Ende zerstört. Das ist die Situation, die wir haben. Und wenn dann jemand sagt, ich will die Mauer wieder errichten, wisst ihr, was dann passiert? Dann gibt es Stress. Solange man Larifari irgendwie, jeder ist Christ, der sich christlich fühlt, da gibt es keine Probleme. Der Widerspruch wird laut, wenn jemand sagt, nee, so ist es gar nicht, sondern was christlich ist und was nicht, definiert alleine Gottes Wort. Und da gibt es ein Innen und Außen, da gibt es, dass man dazugehört oder nicht. Und wenn das verkündigt wird, wisst ihr, wie der Widerspruch da ist? Das ist ja extrem, ihr seid ja Extremisten, das ist ja Sekte auf einmal und was da alles an sinnlosen Widersprüchen kommt. Die ganzen Leute, die vorher schlafen und ruhig sind, zufrieden damit, dass die Gemeinde Gottes am Boden liegt, unerkennbar, kein Unterschied, keine Differenz zwischen Gemeinde und der Welt, die uns umgibt, nicht? Und wenn das Problem angegangen wird, dann ist der Widerspruch da, aber da will ich nächste Woche drüber sprechen. Gott hat eine ganz klare Grenze gesetzt. Darum sagt Jakobus in seinem Brief im 1. Kapitel, Vers 27, dass unser Gottesdienst darin besteht, dass wir uns von der Welt unbefleckt halten. Ist doch ein starkes Wort, nicht? Oder Kapitel 4, Vers 4, wenn jemand der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Das heißt, wir müssen wissen und definieren, du musst es wissen und definieren, wo du zu Hause bist. Wo ist dein Platz? Ist der in der Gemeinde Gottes oder ist der draußen in der Welt bei allen anderen? Das ist eine geistige Sache. Die ist in unseren Köpfen und in unserem Herzen. Aber die muss entschieden werden. Der Apostel Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 27, gebt nicht Raum dem Teufel. Da muss man wissen, was man hineinlässt ins Leben. Ich wiederhole es nochmal, weil ich es erwähnt hatte. Literatur, die wir lesen, Filme, die wir konsumieren, Musik und. Der Widersacher schläft nicht. Der ist überall. Und wir müssen entscheiden. Du musst entscheiden, was gehört in mein Leben und was nicht. Was Gott ehrt. Wie Paulus schreibt, lebt als Kinder des Lichts und habt nicht Gemeinschaft mit unfruchtbaren Werken der Finsternis. Das ist ein ganz klarer Auftrag. Hier werden Mauern gezogen. Die Gemeinde soll eine Stadt sein auf dem Berg. Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Nicht? Es kann eine Stadt auf dem Berg nicht verborgen bleiben. Sie soll gesehen werden, ihrem Licht. Aber wie sieht es in Wahrheit aus? Die Gemeinden, die Kirche, sie gleicht sich dem Zeitgeist an. Es ist kein Gegenpol zur Gesellschaft mehr. Und wo immer man in dieser Richtung predigt und sagt, was geht und was nicht geht, nach dem Wort Gottes, heißt es, das darfst du gar nicht sagen, das kann man sich nicht anmaßen, man kann nicht urteilen. Das sagt die Bibel gar nicht. Die Bibel sagt, wir sollen alles beurteilen, wir sollen nur keinen Menschen verdammen, aber urteilen schon. Man hat sich weithin gut eingerichtet, man lebt in einem Arrangement mit der Welt, teilweise mit seinen Sünden und Unvollkommenheiten, sagt man ja, das ist eben so. Gottes Anspruch wird nicht mehr verkündigt, Menschen werden nicht mehr zur Umkehr gerufen, ist heute so modern, nur noch Bestätigung. Der Pastor soll bestätigen, aber nicht in Frage stellen. Der Mensch sucht Beifall, aber nicht Buße. Seht ihr, und das ist alles so unendlich verkehrt. Und wie ist es beim Einzelnen? Da ist es wie in den Gemeinden auch, da sieht es ganz anders aus, als Gottes Berufung das eigentlich sagt. Da ist Kompromiss mit der Sünde, da ist Lauheit in unserem Bekenntnis, da ist viel Trägheit zum Gebet und da ist viel Unkenntnis des Wortes Gottes. Und deswegen liegen die Mauern Jerusalems verwüstet. Das ist unsere Situation. Und das Aufbauwerk kommt gar nicht erst in Gang, weil es nämlich zu groß ist. Viel zu schwierig, zu gewaltig, unerreichbar. Wo immer es einen Aufbruch in die Richtung gibt, dann ist schon Widerstand schnell da und dann kommt es ins Stocken. Da kommen Vorwürfe, da kommen Verdächtigungen, könnt ihr mal lesen, schon mal vorlesen, ein bisschen spoilern. Nächste Woche predige ich darüber. Was wird dem Nehemia alles Böses unterstellt? Nichts davon ist wahr. Die Juden damals hatten Gottes Verheißung, dass Jerusalem wiedergebaut werden soll. Aber über dem ganzen Volk lag eine Lethargie, bis Nehemia kam. Und da auf einmal bewegt sich was. Und auch wir müssen bewegt werden. Und ich will an dieser Stelle Nehemia noch einmal etwas anders als ein Sinnbild deuten. Ich hatte ja schon die Sinnbildlichkeit auf Christus hingemacht, der vom Himmel kommt, ne, vom höchsten König zu uns gesandt. Aber jetzt will ich es mal anders machen, denn wir hatten letzte Woche Pfingsten und ich wollte eigentlich die Predigt auch zum Pfingstfest halten. Deswegen habe ich es noch hier, das Paramentum. Ein Sinnbild des Heiligen Geistes. Wisst ihr noch, wie das Motto des Pfingstfestes heißt? Wer hat letzte Woche den... Du musst es wissen, Kerstin. Es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Nicht durch menschliche Möglichkeiten, sondern durch meinen Geist wird es geschehen. Und Jesus sagt folgende zwei wichtige Dinge, die unmittelbar zusammengehören. Er sagt seinen Jüngern, ihr könnt ohne mich nichts tun. Und er sagt ihnen, ich will den Beistand zu euch senden, den Heiligen Geist. Der wird euch in alle Wahrheit leiten. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die dritte Person der Gottheit, die das in unserem Leben bewirkt und umsetzt, was wir selber nicht vermögen. Wo Gottes Geist weht, da sind alle Dinge möglich. Unter uns heute, im Leben eines Einzelnen und auch im Gemeindeganzen, im Kleinen und Großen. Wir lesen das im Buch Nehemia, wie die gnädige Hand Gottes mit ihm war. Und deswegen brauchte es nur einen Satz, nachdem er das vorbereitet hatte, nicht? Der alles ins Rollen brachte. Da sagt Nehemia einfach, ihr seht das Unglück, in dem wir sind, dass Jerusalem wüst liegt und seine Tore mit Feuer verbrannt sind. Also er richtet den Blick der Leute auf das Elend, was da ist. Und dann sagt er, kommt, lasst uns die Mauern wieder bauen, damit wir nicht weiterhin gespött seien. Ein Satz. Lasst uns als Gemeinde darum anhaltend beten, dass dieser Aufruf durch die Kraft des Heiligen Geistes gewirkt, in unseren Tagen wieder laut wird. Dass wir nicht scheuen, als Gemeinde zu sagen, wir werden die Mauern wieder errichten. Es gibt ein klares Bekenntnis. Es gibt klare Ansagen in Gottes Wort, was christlich ist und was nicht. Und das liegt vieles am Boden. Und wir werden das wiedergewinnen. Auch wenn noch so viel Widerspruch zu erwarten ist. Und dann wird es auch bei uns heißen können, hoffentlich, sie nahmen das gute Werk in die Hand. Und jetzt wollen wir uns mal kurz anschauen, wie es dann mit dem Mauerbau losging. Da lesen wir in Kapitel 3. Also meine Zwischenbemerkung, es gibt eine ausführliche Predigt dazu im Internet, könnt ihr die finden. Ich habe nämlich 2022 bei der Zeltstadt über dieses ganze Kapitel 3 gepredigt. Das findet man noch im Internet. Habe ich mir neulich nochmal angehört, dachte ich, es war eine gute Predigt. Ich hatte schon vieles selber wieder vergessen, da habe ich mich gefreut. Und das muss ich aber ja jetzt nicht wiederholen. Also wer das vertiefen will, könnt ihr im Internet finden. Zeltstadt 2022. Ich will nur drei ganz kurze Dinge rausgreifen, die für uns als Gemeinde jetzt mal noch wichtig sind. Wir lesen Kapitel 3, Vers 1 und 5. Und Eljaschib, der hohe Priester, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Sie deckten es und setzten seine Türen ein. Sie bauten aber weiter bis an den Turm Mea und bis an den Turm Hananel. Neben ihm bauten die Leute von Tekoa, aber ihre Vornehmen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihren Herrn. Jetzt springe ich in Vers 23. Nach ihnen bauten Benjamin und Haschub gegenüber ihrem Hause. Nach ihnen baute Asaja neben seinem Hause. Oberhalb des Rosttores bauten die Priester, ein jeder gegenüber seinem Hause. Und nach ihnen baute Zadok gegenüber seinem Hause. Und zwischen dem Obergemach an der Ecke und dem Schaftor bauten die Goldschmiede und die Händler. Drei kurze Aspekte. Es gibt hier unterschiedliche Bauabschnitte. Es gibt unterschiedliche Aufgaben, es gibt unterschiedliche Reichweiten. Wenn man das Ganze mal sich anschaut, sieht man, manche Gruppen haben hunderte Meter Stadtmauer gebaut und andere nur ein winziges Stück. Es liegt natürlich auch an der Beschaffenheit. An manchen Stellen war ein natürlicher Felsabhang und da war nur eine kleine Mauererhöhung nötig. Das war nicht so schwierig. An anderen Stellen war der Baugrund kompliziert und es musste mit sehr großen Steinen gebaut werden. So ist es auch in der Gemeinde. Es baut nicht jeder in den gleichen schwierigen Umständen. Mancher hat es leichter. Auch weltweit gesehen gibt es Gemeinden, die in sehr schwierigen Umständen Gemeindeaufbau machen müssen. Und es gibt Gemeinden, die in viel leichteren Umständen sind. Wir haben das nicht zu beurteilen. Wir haben da nicht drüber zu klagen. Wir haben einander nicht zu beurteilen und zu richten. Jeder hat einfach seins zu tun. Aber mir ist wichtig an diesem Abschnitt, dass jeder hier, der genannt wird in diesen paar Versen ab 23, vor seinem eigenen Haus baut. Und das ist natürlich auch die nahegelegenste Baustelle. Nicht alle bauten gegenüber ihrem Hause, aber von einigen wird das gesagt. Und ich möchte das mal als Anlass nehmen, zu sagen, das ist doch wirklich die naheliegendste Baustelle. Also wenn ich direkt an der Stadtmauer wohne, dann habe ich ein persönliches Anliegen, dass diese Mauer hält, nicht? Und im Reich Gottes, in der Gemeinde, ist dieser Platz natürlich die eigene Familie. Das ist das, was uns am nächsten ist. Und deswegen hat jeder Familienvater, jede Mutter, jeder Ehemann, jede Ehefrau eine natürliche Aufgabe hier, da wo es am nächsten ist. Und deswegen wird auch durch die Bibel der Dienst zum Beispiel gläubiger Eltern an ihren Kindern sehr, sehr hoch geschätzt. Sehr hoch geschätzt. Und da gehen nun heute so Frauen hin und sagen, dass, ja, die Bibel ist ja so frauenfeindlich, weil Paulus da den häuslichen Bereich der Frau zuordnet und sagt, die Frau wird gesegnet, wenn sie gläubige Kinder erzieht. Wisst ihr, das ist ja, was ist denn daran frauenfeindlich? Also das Wichtigste, was wir haben, ist die Generation, die kommt. Nicht? Also was Größeres kann man nicht leisten. Jetzt sagt also Paulus, wenn eine Frau diesen Bereich gut ausfüllt im Sinne Gottes und sich um ihre Kinder kümmert und sie im Glauben erzieht, dann tut sie ein hervorragendes Werk, das in einer ganz besonderen Weise Gottes Segen bekommt. Und da sagen die nun, das ist aber frauenfeindlich. Wie hohl ist das denn? Sowas kann nur aus einer Gesellschaft kommen, die allen Ernstes diese Tätigkeit mit dem primitiven und abwertenden Satz oder Begriff Herdprämie irgendwie herabwürdigt. Ein normal empfindender Mensch würde sagen, wenn jemand einen solchen Dienst tut und Kinder erzieht, die aufrecht im Leben stehen und gerade, psychisch gesund und im Glauben, dann ist das hervorragendste Werk, was überhaupt getan werden kann. Und wisst ihr, wie unsere Gesellschaft das beurteilt, ist mir mal scheißegal. Wie Gott das beurteilt, ist entscheidend. Denn der Apostel Paulus sagt, es wird am Ende ausgewertet. Gott wird die Welt richten, es wird jedes Leben ausgewertet. Und wisst ihr, was er da sagt? Er sagt, es gibt manche Leute, die bauen Holz, Heu, Stroh. Und ich vermute, dass mancher am Ende einmal seines Lebens feststellen wird, dass die Karriere, die so wichtig war und die man verfolgt hat und wo man es weit gebracht hat, vor dem Angesicht Gottes nichts weiter sein wird als Holz, Heu, Stroh. Und die verborgenen, von der Welt gering geschätzten Dinge, die sind in Gottes Augen Gold und Edelsteine. So ist nämlich die Wirklichkeit, wenn man sie geistlich betrachtet. Ein zweites kurz: Jeder wird gebraucht. Ist ja interessant, dass hier Nehemia tatsächlich Goldschmiede einsetzt und Händler. Also ich könnte mir ja kein ungeeigneteres Personal vorstellen, um eine Stadtmauer zu errichten. Die Goldschmiede, die haben so kleine, zarte Finger, die machen mit winzigen Pinzetten und so weiter Goldschmuck. Was wollen die an so einer Baustelle? Die kommen nach 3 Tagen und haben Blasen an ihnen und sagen, wir können nicht mehr oder was? Und Händler, das ist ja auch so ein Personal, die feilschen und können dir einen ganzen Besteckkasten verkaufen, wenn du nur einen Löffel haben wolltest eigentlich. Aber für einen Mauerbau fangen die dann an zu feilschen und sagen, nee, ich nehme nicht 12 Steine in die Karre, nur 7. Ach nee, komm, nimm 9. Ja, dann nehme ich 8 oder versuche mir das mal so vorzustellen. Was wollen Händler und Goldschmiede beim Mauerbau? Aber die Bibel macht deutlich, jeder wird gebraucht im Werk Gottes. Jeder hat etwas beizusteuern. Und wir lesen ja an vielen Stellen in der Bibel, dass Gottes Geist Menschen die Weisheit und Fähigkeiten gibt, die sie brauchen. Zum Beispiel, als die Stiftshütte errichtet wird, da heißt es ausdrücklich, dass die Handwerker, die das taten, von Gottes Geist außerordentlich begabt und befähigt waren für diesen Dienst. Von Daniel lesen wir, dass ein überragender Geist in ihm war für seine politischen Tätigkeiten. Und hier wird jeder gebraucht zum Bau der Mauer. Die Gemeinde Gottes, auch unsere Gemeinde hier, ist keine Organisation, die wie ein Betrieb geleitet wird, nach weltlichen Ideen, sondern hier ruft Gottes Geist in den Dienst und er befähigt auch zu vielen Dingen, die nicht unbedingt unsere natürlichen Begabungen sind. Also wenn wir zum Beispiel mal Mose hernehmen, den beruft Gott und schickt ihn zum Pharao und Mose sagt, ich kann überhaupt nicht reden. Ungeeignet. Petrus ist Fischer. Der sagt, als er Jesus trifft, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Der sagt, ich passe noch nicht mal zu dir. Und Jesus macht ihn zum Apostel. Es zählen nicht deine Qualitäten. Es zählt deine Berufung. Und wenn du Christ bist, hast du eine Berufung. Und zwar von dem höchsten Gott. Der große Erweckungsprediger Spurgeon, also das ist wirklich sensationell. Es hat kaum einen Mensch in der Geschichte so drastisch, ich sag mal in Anführungsstrichen, erfolgreich gepredigt wie dieser Mann. Den hat eine Gemeinde berufen als ganz jungen Mann. Der hatte nichts vorzuweisen. Der hatte keine Ausbildung, keine theologische, gar nichts. Die Gemeindeältesten haben einfach ihn predigen hören und haben gesagt, der Mann ist von Gottes Geist bewegt und den wollen wir als Pastor unserer Gemeinde haben. Ganz junger Mann. Ist einer der überragendsten Prediger geworden, dessen Predigten gedruckt sind und in Tageszeitungen abgedruckt. In alle Welt haben sich Menschen bekehrt in Australien, weil sie Geschenke bekommen haben von ihrer Verwandtschaft in England, eingepackt in Zeitungspapier, war eine Predigt drauf von Spurgeon, ist zum Glauben gekommen. Nicht? Also das sind Gottes Dinge, Gott ruft in den Dienst, da geht es nicht um menschliche Voraussetzungen. Und ich will jetzt abschließen, aber mit dem Satz, den wir hier lesen müssen, es bauten die Leute von Tekoa, aber ihre Vornehmen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für den Herrn. Das ist eine schlimme Aussage. Ist traurig, wenn das über einem Leben heißen muss, er oder sie verweigerte den Dienst einfach für den Herrn. Und wir sehen daran ja auch, dass Gott ganz genau merkt, was los ist. Das ist aufgeschrieben in der Bibel. Seit tausenden Jahren lesen das nur alle, dass die Vornehmen von Tekoa sich zu fein waren für den Dienst. Ihren Nacken nicht beugten, das ist eine schöne Formulierung. Sie wollten ihren Nacken nicht beugen. Da sehen wir nämlich, was dahinter steht. Was steckt in Wahrheit dahinter, wenn wir uns dem Dienst und der Mitarbeit in der Gemeinde verweigern? Es ist letztlich Stolz. Man will sich nicht beugen. Sei es, dass man sagt, nee, ich habe andere Werte, mir sind andere Dinge wichtig, das will ich erstreben, ich habe da keine Zeit für, nicht? Das ist Ausdruck eines stolzen Herzens Gott gegenüber. Aber vor allen Dingen auch vielleicht, weil man das zu billig findet, sagt, ich habe Wichtigeres zu tun und zu erreichen in meinem Leben, als dass ich meine Zeit verschenke in der Gemeinde Gottes. Oder vielleicht ist es auch so, dass man sich nicht blamieren will und dann heißt es immer, ich kann das nicht. Ach nee, lieber nicht, sollen mal die anderen machen. Aber die Aussage, ich kann das nicht oder das habe ich noch nie gemacht, die zählen als Ausrede nicht. Gottes Geist teilt Gaben aus und er beruft in den Dienst. Also möge es über uns heißen, sie beugten ihren Nacken zum Dienst. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Also wollen wir seine Gnade suchen. Die Gnade Gottes und die Gemeinschaft seines Heiligen Geistes bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.
Segen zu empfangen, wollest du auf unsere Bitten uns mit Gnade überschütten, Licht und Kraft und Ruhe, ströme dann uns zu. Gib auch das dein Geist. Dein Wort verheißt, unauflöslich uns vereine mit der gläubigen Gemeinde, bis wir dort dich sehen. In den